NDR Kultur à la carte.
Herzlichen Glückwunsch zum NDR Sachbuchpreis 2024. Kerstin Hoppenhaus, kommen Sie zu mir. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das nehme ich.
Und herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, kann ich sagen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich, weil der Preis verliehen wird für ein Buch, in dem es ja um diese drei Elemente geht, also um etwas, was uns alle verbindet. Und dieses sich durch die Welt ziehen und uns eigentlich zeigen, wie ähnlich wir alle sind, das ist wirklich sehr besonders auch an diesen drei Elementen. Und ich freue mich und ich danke sehr, dass die Jury das so gewürdigt hat.
Das war gestern Abend in Göttingen. Dort wurde die Gewinnerin des diesjährigen NDR Sachbuchpreises verkündet. Und eben diese Gewinnerin, die Biologin, Filmemacherin und Journalistin Kerstin Hoppenhaus, ist in dieser Stunde zu Gast in NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Martina Kote und Kerstin Hoppenhaus ist mir jetzt aus Göttingen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Hoppenhaus.
Ja, hallo, guten Tag.
Kerstin Hoppenhaus, gestern Abend ist Ihnen, wie wir bereits gehört haben, ja der NDR Sachbuchpreis für Ihr Buch Die Salze der Erde in Göttingen verliehen worden. Eben dort sitzen Sie jetzt im Studio. Wir sind zusammengeschaltet. Ich sitze in Hannover und vor uns liegen so circa 55 Minuten, in denen wir dann versuchen werden, in das Thema Ihres wunderbaren Buches einzusteigen. Zunächst aber mal herzlichen Glückwunsch zum NDR Sachbuchpreis. Wie haben Sie denn die gestrige Veranstaltung erlebt?
Es war natürlich also sehr überraschend, überhaupt so weit zu kommen, also auch unter die Nominierten zu kommen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Also man schreibt ein Buch über Phosphor, Stickstoff, Kali und dann plötzlich ist es für einen Preis nominiert, nachdem man vorher jahrelang versucht hat zu erklären, warum die bloß so wichtig sind. Das war sehr schön und dann war es eine sehr schöne Veranstaltung und so ganz habe ich das auch noch nicht, glaube ich, erfasst.
Gestern Abend sprach die Juryvorsitzende und NDR-Programmdirektorin Katja Marx im Zusammenhang mit ihrem Buch von Wissenschaftspoesie. Das fand ich einen ganz tollen Begriff, habe mich aber gleichzeitig gefragt, wie viel Schweiß und Arbeit man als Wissenschaftsjournalistin in so ein Buchprojekt stecken muss, damit daraus wirklich Wissenschaftspoesie wird.
Ja.
Viel nehme ich an.
Genau. Nee, es ist, ja, es war richtig viel Arbeit. Es hat sich nicht immer so angefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil es auch für mich wirklich eine Entdeckungsreise war. Also ich bin ja gelernte Biologin, Phosphor, Stickstoff, Kali, die kenne ich schon lange. Die habe ich auch immer nur so am Rande wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und dann gab es eben so ein paar Nachrichtenmeldungen. Der Phosphor wird knapp einerseits, Stickstoff und Phosphor sind zu viel in der Welt unterwegs andererseits. Und so Widersprüche, wo man dann ja als Journalist so ein bisschen hellhörig wird. Und dann habe ich angefangen, dem nachzugehen und dachte, das ist ja toll, das wusste ich nicht und das wusste ich auch nicht. Und dann geht man in die Geschichte oder ins Rechtswesen, wo ich noch nie unterwegs war vorher. Und das war also wirklich eine sehr spannende Entdeckungsreise. Aber ja, es war viel Arbeit.
Sie blättern ganz unterschiedliche Aspekte dieser drei Elemente oder auch Salze auf, Phosphor, Kalium und Stickstoff. Können Sie denn kurz die Besonderheiten dieser drei umreißen?
Ja, also die drei, was sie alle gemeinsam haben, die drei sind chemisch natürlich sehr unterschiedlich, aber was sie vereint ist, dass sie für das Leben absolut existenziell sind. Also es gibt noch andere, die wir auch brauchen, aber eben diese drei auch. Und ohne diese drei gibt es kein Leben. Das ist jetzt, klingt jetzt so ein bisschen, naja, gut, dann, das kann man sich vielleicht noch nicht so vorstellen. Aber was dann auch interessant ist an denen ist, dass sie auf ihre Art, also sie sind viel wertvoller als zum Beispiel Gold, dem wir sonst so einen hohen Wert zumessen, weil auf Gold können wir verzichten, ja, wenn wir was besonders Wertvolles brauchen oder zum Handeln, dann nehmen wir halt bedrucktes Papier oder Muscheln oder irgendwas. Das geht mit Phosphor, Stickstoff, Kali überhaupt nicht. Die brauchen wir, egal, die können wir nicht ersetzen. Und sie sind zum Beispiel auch auf diese Art wertvoller als zum Beispiel die Energielieferanten, die wir jetzt nutzen, ne, die fossilen, also viel wertvoller als Erdöl. Es gäbe überhaupt kein Erdöl ohne Phosphor, Stickstoff und Kali. Und auch das ist, also wird ja in der Regel gar nicht so wahrgenommen. Und das ist eigentlich das Faszinierende an denen.
Und es geht auch darum, sagen wir mal, um die richtige Dosierung. Also sie machen da auch diese Reihe auf, dass diese Elemente vom Nährstoff zum Rohstoff bis heute leider vielerorts zum Schadstoff geworden sind. Und was ich so faszinierend fand, war das Bild dieser Kreisläufe, obwohl sie eher auch von Strömungen sprechen, da es eben nicht genau im Kreis geht. Wie können Sie das umreißen? Welche besonders wichtigen Kreisläufe nutzen wir, welche nutzen uns und wann entsteht dann so ein Überschwang, der das Gleichgewicht aus dem Lot bringt?
Also die haben viele Eigenschaften, aber zwei zentrale ist, dass sie beide, dass sie gut funktionieren als Sprengstoff. Das ist jetzt heute, sagen wir mal, die untergeordnete Bedeutung. Es war aber historisch sehr wichtig, weil die eben sehr früh, der Chilesalpeter vor allem eben für die Waffenproduktion wichtig war und deswegen als Rohstoff überhaupt so interessant wurde. Und dann die zweite wichtige Eigenschaft, die sie haben, sie sind eben wichtig als Dünger in der Landwirtschaft und auch da unersetzlich. Ja, also man muss düngen, wenn man Landwirtschaft betreibt, weil man einfach ja die Feldfrucht, die auf dem Acker wächst, wegnimmt und in die Städte trägt und dann die Nährstoffe eben dort in den Städten landen und dann in die Kanalisation gehen und nicht aufs Feld zurück, jedenfalls in den meisten Systemen. Und dann sind sie auf dem Feld weg und irgendwann muss man sie nachliefern. Das kann man mit organischen Düngern tun, mit Gülle oder mit Mist oder mit Kompost oder jetzt heutzutage oft mit Gärresten. Aber das reicht eben für die Bevölkerungszahlen, die wir jetzt haben, in der Regel nicht aus. Und dann muss man eben oft noch mit Mineraldüngern nachhelfen. Und in dieser Düngerbedeutung sind sie eigentlich bis heute, also bei Phosphor sind es irgendwie 80%, die als Dünger genutzt werden. Bei Stickstoff ist es auch in der Größenordnung, sind sie also wirklich nicht zu ersetzen. Und dann ist es aber so, dass wir jetzt jahrzehntelang nach dem Motto gearbeitet haben, viel hilft viel. Und einfach so viel auf die Felder gegeben haben, dass die Pflanzen, die Feldpflanzen, die Feldfrüchte, die da wachsen, das gar nicht mehr alles verarbeiten können. Und das, was sie nicht verarbeiten, das sickert, das bleibt eben nicht auf dem Acker und liegt da rum, sondern es sickert weg. Sickert weg, rieselt weg, heftet sich an Bodenpartikel, wird dann weggeschwemmt, wenn es regnet, landet in den Gewässern, also erst in den sogenannten Vorflutern, also in Bächen und Flüssen und geht dann irgendwann ins Meer. Und in diesen Gewässern machen die das Gleiche wie auf dem Feld, sie düngen. Aber in den Gewässern ist es halt ein unerwünschtes Verhalten sozusagen oder eine unerwünschte Wirkung, weil sie düngen und dann wachsen die Wasserpflanzen. Das ist für die natürlich sehr schön, aber für die restlichen Lebewesen im Wasser eben nicht, weil sie das Licht wegnehmen, dann sterben diese Wasserpflanzen oder das Phytoplankton auch irgendwann. Dann wird es abgebaut von Mikroorganismen, die verbrauchen Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff, der fehlt dann irgendwann für die anderen Organismen. Und das geht, wenn es ganz schlimm wird, und es wird leider immer öfter, immer schlimmer, dann fehlt der Sauerstoff ganz. Und dann gibt es diese sogenannten Todeszonen oder zumindest Bereiche, wo das Überleben für viele andere Lebewesen sehr schwer wird. Und dann bedroht es eben die Ökosysteme in den Ozeanen.
Kerstin Hoppenhaus, Gewinnerin des NDR Sachbuchpreises, ist zu Gast in NDR Kultur à la carte. Und wir sprechen, Frau Hoppenhaus, gleich weiter nach einer ersten Musik. Die kommt jetzt von Josef Haydn. Und zwar hören wir ein Stück aus der Schöpfung. Ooh.
und Gott schied das Licht von der Finsternis.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten aus dem Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydn. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Solisten waren Maximilian Schmidt Tenor und Florian Bösch Bass Bariton. Giovanni Antonini leitete den Chor des Bayerischen Rundfunks und das Ensemble Il Giardino Armonico. Kerstin Hoppenhaus ist zu Gast, frisch gebackene Gewinnerin des NDR Sachbuchpreises. Frau Hoppenhaus, Sie sind studierte Biologin, haben sich dann aber, ich sag mal, nicht für einen Job in der Wissenschaft entschieden, noch eine Ausbildung draufgesattelt, ein Studium, und zwar an der Filmakademie in Baden-Württemberg im Ludwigsburg. Dort haben Sie gelernt, wie man Wissenschafts- und Wirtschaftsfilme macht. Und inzwischen haben Sie sehr viele Dokumentationen gedreht, unter anderem für Arte, ganz vielfältige Themen abgedeckt, Ahnenforschung beispielsweise, ein Pferdegestüt. Und Sie waren auch beim vielfach ausgezeichneten Film More Than Honey beteiligt, machen auch Multimedia-Projekte für die BBC etc. Wann war Ihnen denn klar, es wird eher die Wissenschaftsvermittlung und nicht unbedingt die Forschung?
Das war immer klar, ehrlich gesagt. Also ich wollte erst Journalistin werden. Ich wollte immer Journalistin werden und nicht Biologin. Manchmal war ich dann doch versucht, aber das andere, das habe ich auch vorher schon gemacht, also schon zu Schulzeiten. Ich war Lokalreporterin im Schwarzwald und also schon unterwegs, auch die Schülerzeitung und so weiter. Und dann hatten wir irgendwann eine Berufsberatung in der Schule und da war ein richtiger Journalist da von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das war ganz toll und dem habe ich gesagt, was ich werden wollte. Da meinte er, ja, kann man schon machen. Und wie werde ich das? Ja, also, und der hat mir eben empfohlen, studier was und studier auf keinen Fall Germanistik. Und das kam mir sehr entgegen, und weil Biologie war das andere, was mich sehr interessiert hat. Und dann habe ich eben Biologie studiert, aber immer mit dem Auge auf den Journalismus. Ich habe auch weiter als freie Journalistin gearbeitet während des Studiums. Und dann zum Ende des Studiums, muss ich zugeben, war ich mal kurz versucht, doch Biologin zu werden, weil es ist schon einfach ein tolles Fach. Aber dann war der Journalismus doch attraktiver, weil es einfach diese Vielfalt hat. Und dann konnte ich anfangen, beim Fernsehen zu arbeiten und hatte dann eben nicht nur Text, sondern eben diese ganze Bandbreite an Medien oder an Kommunikationsformen, die man einsetzen konnte. Das war dann für die Sachen, die mich interessiert haben, war ich der Meinung, dass man das mit diesen ganzen verschiedenen Werkzeugen gut kommunizieren kann. Und dann ist es eben so, wenn man dann Journalist ist und noch was anderes gelernt hat, dann arbeitet man auch in dem Gebiet. Das kam mir auch wieder sehr entgegen. Und deswegen habe ich eben nicht nur, aber doch überwiegend wissenschaftliche Inhalte journalistisch aufgearbeitet.
Und die Leidenschaft für die Wissenschaftsvermittlung geht so weit, dass Sie eine eigene kleine Zeitschrift gegründet haben, die Unkenpost, in der Sie wissenschaftliche Fragen oder einfach auch Fragen über Zusammenhänge beantworten. Die erscheint, glaube ich, viermal jährlich und kommt in der unmittelbaren Umgebung Ihres Wohnortes immer raus.
Genau, also das ist in der Uckermark, und ich habe die nicht alleine gegründet, diese Zeitung, sondern wir sind eine kleine Bürgerredaktion, also wirklich Menschen aus unserer sehr ländlichen Region kommen zusammen. Einmal im Monat treffen wir uns und überlegen, was es denn bei uns eigentlich Wissenswertes gibt. Und am Anfang war immer so die Frage, naja, hier Wissenschaft, was hier passiert, doch nichts bei uns auf dem Land und so weiter. Und inzwischen ist es aber wirklich so, dass wir feststellen, unter jedem Stein gibt es etwas zu entdecken. Und natürlich hat das auch immer eine wissenschaftliche Komponente. Also in der Uckermark haben wir sehr viele Steine. Ja, das ist ja eine Eiszeit-Endmoränenlandschaft. Und dann war zum Beispiel eine Frage von unseren Lesenden, war, wie kommt es eigentlich, dass diese Steine, die sich ja nicht bewegen können, doch immer wieder an die Oberfläche kommen auf dem Acker, ne? Und dass man also historisch immer Steine sammeln musste wirklich und das auch heute noch gemacht wird, damit die Landmaschinen sich nicht kaputt schlagen an den Brocken, werden auch heute noch die Steine abgesammelt. Und das war dann eben eine Frage, wie geht das eigentlich? Und dann haben wir wissenschaftlich mit einem Geologen uns das erklären lassen, dass das also im Wesentlichen an der Witterung hängt, aber eben auch Bioperturbation, also auch manchmal lebende Organismen, die Steine hochschaffen und dass sie eben nicht etwa ein Eigenleben haben oder sich selber bewegen, aber eben doch an die Oberfläche kommen. Und so ist auch die scheinbar ländliche und unwissenschaftliche Uckermark voll von Wissensthemen, die man dann direkt vor Ort gemeinsam verfolgen kann.
Kerstin Hoppenhaus, an dieser Stelle eine Frage, wenn Sie das so beschreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in Zeiten leben, in denen es große Teile der Menschen gibt, die sagen, das interessiert mich, da möchte ich mehr wissen, so wie sie es dann eben auch in ihrer Unkenpost aufarbeiten. Und einen anderen großen Teil der Bevölkerung, der sagt, ich möchte es gar nicht wissen, glaube ich eh nicht, interessiert mich nicht. Nehmen Sie das auch so wahr als Wissenschaftsjournalistin?
Also wenn man so global darüber spricht, so wenn man das beschreibt, dann scheint es die zu geben. Mhm. Aus meiner Erfahrung mit der Unkenpost, sozusagen am Boden der Tatsachen, kann ich das nicht feststellen. Es interessieren sich immer alle für das, was unmittelbar um sie herum passiert.
Also geht es darum, wie man das vermittelt?
Oder wie nah es einem ist. Mhm. Also wenn es vielleicht abstrakte Großforschungsprojekte sind, die irgendwo sind, zu Themen, mit denen ich nichts anfangen kann, Teilchenbeschleuniger oder was weiß ich, dann ist es vielleicht schwieriger, das zu glauben. Aber wenn es eben die Dinge in meiner unmittelbaren Umgebung betrifft, und auch die haben ja, man staunt, auf relativ kurzem Weg durchaus mit Teilchenbeschleunigern zu tun, wenn man das möchte, dann kann man das schon zusammenbringen.
Dann sprechen wir gleich weiter über die Wissenschaft, die uns nahe ist, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die Salze der Erde. Machen eine kurze Musikunterbrechung mit Musik von Frédéric Chopin, und zwar aus dem Regentropfen-Prälude. Thank you. NDR Kultur à la carte. Wir hörten aus den 24 Prélude Opus 28 von Frédéric Chopin die Nummer 15 in D-Dur Regentropfen Prélude, gespielt von Maria João Pires. Und heute ist zu Gast Kerstin Hoppenhaus, die Preisträgerin des NDR Sachbuchpreises für ihr Buch Die Salze der Erde. Und darüber, Kerstin Hoppenhaus, sprechen wir über diese Salze. Es handelt sich um Phosphor, Kalium und Stickstoff. Und Sie haben uns vorhin schon ein bisschen erzählt, was diese Salze so machen, in welcher Prozentzahl sie so auch vorhanden sind in verschiedenen Vorgängen im Boden. Man braucht sie, um die Pflanzen zu düngen, und wir brauchen sie in überbordendem Maße. Und Sie schreiben in Ihrem Buch über den Stickstoff beispielsweise: Der Stickstoff trägt dazu bei, die Biodiversitätskrise weiter zu verschärfen. Waldbienen, Sonnentau, Blaubeeren und Pfifferlinge, sie alle leiden unter der ungewollten Düngung aus der Luft. Lebensgemeinschaften verändern sich, und ist eine Art erst ausgestorben, lässt sich der Verlust nicht mehr rückgängig machen. Rund 2/3 aller als wertvoll angesehenen Lebensräume in Europa sind durch die ungewollte Stickstoffdüngung bedroht. Können Sie erklären, was es mit dieser Stickstoffübersättigung in der Luft auf sich hat und vielleicht auch, was man dagegen tun könnte?
Ja, also der Stickstoff, der ausfällt, kommt sozusagen, kommt entweder in Form von, also in Form von festen oder flüssigen Stoffen, entweder als Mist oder als Gülle oder eben auch als Mineraldünger. Wenn der im Boden ist oder auch schon beim Ausbringen, gast ein Teil davon aus, und auch durch andere Prozesse im Boden gast ein Teil aus. Das heißt, der Stickstoff gelangt in die Luft. Jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht so schlimm, die Luft besteht sowieso zu 78% aus Stickstoff. Da kann ja jetzt so ein bisschen, das ist ja gut, wenn er dahin zurückkommt. Das ist aber eine andere Form von Stickstoff, die eben dann vom Acker aus gast. Und die hat andere Wirkungen. Und eine davon ist eben, also diese anderen Formen haben eine andere Wirkung, und eine davon ist, wenn dieser Stickstoff mit den Niederschlägen wieder zu Boden fällt, dann ist er eben Dünger da, wo er zu Boden fällt. Und wenn das nicht auf dem Acker ist, sondern zum Beispiel auf einer ansonsten sehr mageren Heidefläche, dann wird plötzlich die Heide gedüngt, und die ganzen Arten, Sandbienen, irgendwelche Kräuter und so weiter, die sich da eigentlich, für die das der Rückzugsraum oder ihr normaler Lebensraum ist, die können dort nicht mehr sich durchsetzen. Wenn dann mehr Nährstoffe da sind, dann kommen andere Pflanzen, die sind robuster, und diese an die mageren Standorte angepassten Arten verschwinden. Dann kann man sagen, naja gut, dann wer braucht schon diese Heidekräuter und so weiter. Aber es ist natürlich immer so, dass eben diese Vielfalt, diese berühmte Biodiversität auch wichtig ist als ein, wie soll ich sagen, als ein Puffermechanismus zum Beispiel. Also dass man sagen kann, klar, wenn wir alles düngen, dann haben wir irgendwann eine sehr einheitliche Vegetation. Wenn dann aber sich die Dinge verändern, die Umwelt verändert, dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr für diese Pflanzen sich anzupassen oder für diese Ökosysteme sich anzupassen. Während wenn man sagt, wir haben ein bisschen magere Standorte, ein bisschen fettere Standorte und alles Mögliche dazwischen, erhält man sich eben, man lässt sich einfach sehr viel mehr Optionen offen.
Bedeutet das denn auch mehr Aufwand dann? Also was, also abgesehen vom wissenschaftlichen oder vom industriellen Fortschritt und einer steigenden Bevölkerungszahl, die ernährt werden will, von der Industrialisierung, über die Sie ja auch schreiben, und einem Wirtschaftssystem, in dem wir, ich möchte sagen, im Moment noch drinstecken, das uns aber nicht gut bekommt. Abgesehen davon habe ich manchmal auch den Eindruck gehabt, dass es wirklich dieser Schritt zurück und zu sagen, wir gucken, wie viel wir brauchen, wir gucken, wie der Boden beschaffen ist. Wir gucken genau, was da vorher gewachsen ist, bevor wir gedüngt haben. Gucken, wie wir das benutzen können. Es scheint einfach ein großer Arbeitsaufwand zu sein. Ist das auch ein Grund für die Scheu, sich mitunter auf diese Konzepte einzulassen?
Also es ist sicher so, dass man anders arbeiten muss. Ob es ein größerer Arbeitsaufwand ist, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt diese ganzen Konzepte, und man muss wirklich auch sagen, die Landwirtinnen und Landwirte machen auch schon viel davon. Ja, also die gucken schon, müssen sie auch zum Teil gesetzlich, aber die gucken, was ist in meinem Boden drin, was brauchten die Pflanzen jetzt gerade wirklich und so weiter. Das wird auch immer mehr und das muss es auch, weil wir ja eben zu viel benutzen. Also was wir tun müssen, das wissen wir eigentlich. Und es dann zu tun, ja, es ist mehr Aufwand, es ist auch einfach ein Umdenken, das sind wir nicht gewohnt. Gewohnheiten verändern wir langsamer. Alle Menschen tun das, tun sich schwer damit, ihre Gewohnheiten zu verändern oder die, ne, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Aber es ist nicht unlösbar und ich glaube auch nicht, dass, also mein Eindruck ist auch aus den Gesprächen, die ich mit Landwirtinnen und Landwirten hatte, es ist nicht so, dass es da einen grundsätzlichen Widerwillen gibt, sondern es ist einfach ein Prozess, der jetzt eben passieren muss.
Das heißt, Sie sind da auch immer vor Ort, das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch. Also Sie besichtigen nicht nur einen Kaliberg, sondern Sie gehen auch in den Bauch eines Segelschiffes, das berühmt war, die Pamia aus Hamburg, und gucken sich genau an, wie bestimmte Sachen auch stattgefunden haben. Und mit den Landwirtinnen und Landwirten gehen Sie eben auch ins Gespräch und gucken, was machen die heute schon, was aber vielleicht noch in größerem Ausmaß dann in den nächsten 10, 15 Jahren passieren müsste.
Ja, das ist, ich glaube, das ist sozusagen mein Filmhintergrund, wenn ich das nicht selber gesehen habe. Also wenn es irgendwie geht, versuche ich mir selber einen visuellen Eindruck zu verschaffen. Also zum Beispiel die Passat, dieser große Frachtsegler in Travemünde, mit dem seinerzeit der Chile-Salpeter aus Chile eben nach Hamburg verschifft wurde. Also eine große Viermachtbark, das ist schon ein unglaublich schönes und eindrucksvolles Schiff. Es ist natürlich, naja, es ist mehr so ein Wasserfloh verglichen mit den riesigen Tankern, die da heute unterwegs sind. Aber trotzdem, wenn man in diesem Laderaum steht, dann versteht man, was da für Mengen verschifft worden sind und was damals in Gang gekommen ist, sozusagen.
Kerstin Hoppenhaus, über die Faszination der Wissenschaft und des Schreibens darüber möchte ich gleich mit Ihnen weitersprechen nach einer nächsten Musik. Die kommt jetzt von Benjamin Britten und wir bleiben auf dem Meer. Four Sea Interludes. Thank you. Storm, der Sturm, die Nummer 4 aus den Four Sea Interludes von Peter Grimes, Opus 33a von Benjamin Britten war das in NDR Kultur à la carte heute mit Kerstin Hoppenhaus. Und wir sprechen, Frau Hoppenhaus, über ihr Buch Die Salze der Erde, Untertitel Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben. Gestern wurden Sie für dieses Sachbuch mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet. Und ich würde gern auf einen Aspekt des Buches zu sprechen kommen. Es geht da unter anderem um das Konzept der sogenannten planetaren Grenzen. Sie berichten von dem schwedischen Nachhaltigkeitsforscher Johannes Rockström, der 9 planetare Grenzen benennt, und sagen gleichzeitig, das ist ein Konzept, das zusehends an Bekanntheit, aber auch an Beliebtheit in den Kreisen der Politik und anderer Entscheidungsträger gewinnt, was man ja erstmal positiv für sich verbuchen kann. Da werden aber erstmal die idealen Bedingungen für unser Überleben oder Leben festgestellt. Und das wäre eine Welt, wie sie so die letzten gut 10.000 Jahre war. Was sind denn diese 9 planetaren Grenzen?
Also diese planetaren Belastungsgrenzen sozusagen, das sind Teile des Erdsystems, also unseres planetaren Lebenserhaltungssystems sozusagen. Dazu gehört dann eben das Klima, dazu gehört die Artenvielfalt, dazu gehören die intakte Meeressysteme, die Ozeane, dazu gehören auch der Umgang mit neuen Stoffen in der Atmosphäre, also zum Beispiel in der Biosphäre, zum Beispiel Plastik und noch einige andere, also Landnutzung, Wasserhaushalt und so weiter, und eben auch die Balance, eine Ausgewogenheit der biogeochemischen Kreisläufe um die Erde, und das sind im Grunde die Kreisläufe von Stickstoff und Phosphor. Und von diesen 9 Grenzen, die eben, was daran das Besondere ist, ist eben, dass die nicht nur sagen, ja, da müssen wir das alles irgendwie richtig machen, sondern die haben das quantifiziert. Das heißt, sie haben wirklich Maße festgesetzt oder Bereiche, in denen wir bleiben müssen, um ein sicheres und gesundes Leben für die Weltbevölkerung sicherstellen zu können. Und bei Phosphor und Stickstoff sind wir halt weit jenseits von dem, was wir eigentlich in den Umlauf bringen dürften. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich weit, weit drüber. Also bei Stickstoff ist es so, das hat man mal versucht zu rechnen, dass die Menschheit inzwischen ungefähr oder wahrscheinlich sogar mehr Stickstoff in Umlauf bringt, in das Erdsystem einbringt, also reaktiven Stickstoff, den Tiere und Pflanzen verarbeiten können, als alle natürlichen Systeme zusammen. Und das macht dann natürlich, das kann man sich ja vorstellen, wenn man irgendein System hat, das gut läuft und plötzlich kommt die doppelte Menge von etwas, was zu diesem System gehört, dazu, dass das dann für Veränderungen sorgt und möglicherweise nicht für positive. Das kann man sich leicht vorstellen. Und so ist es eben bei Phosphor und Stickstoff auch. Da ist das Problem, dass die letztlich vom Acker in die Meere strömen und in den Meeren eben auch als Dünger wirken und dann über ein paar Zwischenstufen dazu, was dann dazu führt, dass die Pflanzen, die sie düngen, erst sehr stark wachsen, das Licht wegnehmen und dann absterben und beim Abbau dieser Pflanzen der Sauerstoff aufgezehrt wird. Und wenn der fehlt, dann fehlt er eben für alle anderen Organismen, die dann ihrerseits absterben. Und so kommen ganze Ökosysteme ins Wanken. Und wenn das so ist, dann können eben die Ozeane nicht mehr funktionieren als die Systeme, die sie nun mal sind. Und wenn die Ozeane, die ja nicht nur einfach Wannen mit Wasser sind, sondern in denen Stoffe umgesetzt werden, Sauerstoff
und die sich gleichzeitig und so noch erwärmen dazu noch, ne?
Genau, ja, genau. Und dann hat es eben auch wieder Auswirkungen auf das Klima und so eben auf das ganze Erdsystem. So hängt das eben dann, also der Dünger, den wir hier aufs Feld werfen, hängt halt zusammen mit diesen ganzen Prozessen. Und das hat man, glaube ich, sehr lange einfach sich nicht so klar gemacht.
Wo wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass Sie sagten, sehr viele Landwirtinnen und Landwirte wenden Erkenntnisse aus der Wissenschaft an, gucken auf den Boden, gucken auf die Beschaffenheit des Bodens, sind da sehr weit oder sehr nah an den heutigen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen dran. Was denken Sie denn, wie lange würde es dauern, wenn wir jetzt in einer idealen Welt lebten, diese Überdüngung der Meere durch Phosphor und Stickstoff wieder zu normalisieren, wenn wir wirklich damit so schnell aufhören könnten, wie es eben gut wäre?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber es ist tatsächlich so, auch wenn wir morgen, also es wird lange dauern. So, mhm. Also ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, der einfach sagt, ja, also wenn wir die Ostsee über Jahrzehnte belasten mit diesen Stoffen, dann dauert es halt auch Jahrzehnte, bis sich das wieder zurückgereguliert hat. Das hat mit chemischen Prozessen zu tun. Manchmal, also der im Fall von Phosphor, der schon in der Ostsee drin ist zum Beispiel, das sind dann so ganz böse Rückkopplungsschleifen. Der liegt dann schon im Sediment, aber wenn kein Sauerstoff mehr im Wasser ist, was wir ja verstärken durch den Dünger, den wir noch weiter reingeben, dann löst sich der Phosphor, der schon im Meer drin ist, aus dem Sediment wieder ins Wasser. Und düngt sozusagen wieder das Phytoplankton, dann passiert, geht es also wieder von vorne los. Und bis das wirklich ganz abgebaut ist, das wird Jahrzehnte dauern. Aber es wird halt nicht besser, wenn man wartet, sondern es wird nur besser, wenn auch langsam, aber es wird nur besser, wenn man handelt.
Kerstin Hoppenhaus, wir machen noch mal eine kurze Pause mit Musik von Robert Schumann und sprechen danach weiter. Aus Robert Schumanns Waldszenen Opus 82, Einsame Blume einfach. Die Nummer 3 war das, gespielt von Marc-André Amelin in NDR Kultur à la carte. Und heute ist die Biologin, Wissenschaftsjournalistin und Filmemacherin Kerstin Hoppenhaus zu Gast. Wir sind einander zugeschaltet. Ich sitze in Hannover und Frau Hoppenhaus in Göttingen. Frau Hoppenhaus, lassen Sie uns weiter über die Salze der Erde sprechen. Es ist ja tatsächlich, und das haben wir eben auch schon angerissen, indem Sie erklärt haben, wie lange es dauern würde, wenn wir jetzt tatsächlich aufhören könnten, die Meere zu überdüngen, eine dramatische Situation, in der wir uns befinden. Und sie ist tatsächlich, das schreiben Sie auch, dem großen Artensterben vor 250 Millionen Jahren relativ ähnlich. Aber der alarmierende Unterschied ist, dass es noch viel, viel schneller geht heute. Wie gelingt es Ihnen angesichts solcher Erkenntnisse, ja, so die Neugierde und die Hoffnung zu behalten? Oder gelingt es gerade dadurch, dass Sie sich Einzelheiten anschauen und begeistert sein können über bestimmte Eigenschaften eines Elements, die Sie noch nicht kannten und die ganz toll sind?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn man sich das große Sterben anguckt, also man muss sagen, das ist also vor 250 Millionen Jahren, das ist ein strukturell verwandter Prozess, aber es ist natürlich auch gleichzeitig ganz anders als heute. Also ich habe zum Beispiel nicht die Vorstellung, dass jetzt in, ich sag mal, menschlich erfassbaren Zeiträumen, so von 2-3 Generationen, also morgen sozusagen, alles Leben auf der Erde ausstirbt und so, auch nicht durch Phosphor, Stickstoff, Kali an den falschen Orten und so weiter. Insofern sehe ich nicht direkt den Untergang vor mir, aber es gibt natürlich genug Probleme. Und es gibt, also in der Ostsee kann man das gut beobachten, zum Beispiel am Dorsch, das heißt, anderswo heißt der Kabeljau, in der Ostsee heißt das der Dorsch, die Dorschpopulation hat riesige Probleme in der Ostsee. Und das ist einerseits die Erwärmung des Wassers durch die Klimaerwärmung und das andere sind eben die Nährstoffe in der Ostsee. Und da geht es dem Dorsch und damit dem Ökosystem, das da dran hängt, schon an den Kragen. Also das verändert sich. Also es ist nicht so, dass es keine Wirkungen hat. Aber gleichzeitig ist es ja so, wenn man sich das anguckt, und auch wenn man sich eben das Erdsystem anguckt und die Katastrophe vor vielen Millionen Jahren, erstaunlicherweise ist das Leben auf der Erde ja nicht ausgestorben. Das heißt, es zeigt uns, es geht. Ja? Mhm. Also die Erde macht das seit vielen Jahrmillionen mit Höhen und Tiefen, das darf man nicht verschweigen. Aber es geht. Und es geht jetzt in unserem Fall seit über 10.000 Jahren auf einem relativ stabilen Niveau sehr gut. Also es ist überhaupt nicht unmöglich. Und wir wissen ja auch, was wir tun müssen. Das ist das andere. Ja, also es ist überhaupt keine schwarze Kunst. Also sachlich weiß man, also weniger Nährstoffe aufs Feld bringen, das anders verteilen, dafür sorgen, dass die Kreisläufe geschlossen bleiben. Und es gibt auch viel, was wir schon tun, eben die Landwirte, Landwirtinnen haben wir schon erwähnt. Dann gibt es jetzt ein neues Gesetz, das aus dem Klärschlamm sozusagen der Phosphor zurückgewonnen und eben auch recycelt werden muss. Das heißt also nicht nur zurückgewonnen und dann irgendwo hingelegt, sondern recycelt wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden muss. Und das ist jetzt es ist in Kraft, aber es gibt noch eine Übergangsfrist, bis die Klärwerke das umgesetzt haben müssen. Aber das ist natürlich auch ein Schritt. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir tun auch einiges davon. Aber wir sind tatsächlich noch nicht so gut darin, wirklich diesem Wissen entsprechend zu handeln. Und das ist weniger ein wissenschaftliches Problem als eigentlich ein gesellschaftliches.
Und wie man da ansetzen kann, Kerstin Hoppenhaus, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt erstmal Musik von Antonio Vivaldi. Thank you. NDR Kultur à la carte. Wir hörten Enrico Onofri und das Ensemble Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini mit dem dritten Satz aus dem Violinkonzert in S-Dur La Tempesta di Mare von Antonio Vivaldi. Und Kerstin Hoppenhaus ist immer noch in Göttingen zugeschaltet. Eine letzte Frage, die wir in dieser Stunde besprechen wollen und die ich total faszinierend in ihrem Buch fand, war die Frage der Rechtsgeschichte oder des Rechtssystems. Sie schreiben, dass ein kleines abgetrenntes Binnenmeer in Spanien, das Mar Menor, im September 2022 Rechtsgeschichte geschrieben hat, denn es hat jetzt den Status als Rechtsperson. Inwieweit kann uns das in der ganzen Entwicklung im Umgang mit den Salzen, den Elementen und der Reduktion derselben helfen?
Ja, wir haben ja gesagt, also es muss sich auch gesellschaftlich was ändern. Also wir wissen, was zu tun ist, und aber um es jetzt ins Tun zu kommen, müssen wir gesellschaftlich was ändern. Und das kann eben, und ein Weg kann eben sein, den Rechtsstatus zu verändern von eben natürlichen Einheiten und in diesem Fall eben das Mar Menor, weil das Mar Menor ist jetzt eine Rechtsperson. Also wie eine Universität oder eine große Firma, kann vor Gericht ziehen und für seine Rechte einstehen. Es spricht natürlich nicht selber, sondern es hat Fürsprecher, das ist genau organisiert, wer für das Meer sprechen kann. Aber wenn es jetzt eben verschmutzt wird, kann es als Kläger vor Gericht die Verschmutzer verklagen. Und das ist ein völlig neues Verhältnis. Bisher waren Umwelteinheiten, auch Tiere sind ja immer Objekte. Also über die wird Recht gesprochen, aber sie haben eben selber keinen Anspruch, vor Gericht auftreten zu können und ihre Rechte selber zu vertreten und einzuklagen.
Ein faszinierendes Thema, Kerstin Hoppenhaus. Wir müssen leider dieses schöne Gespräch hier beenden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Kerstin Hoppenhaus, Trägerin des NDR Sachbuchpreises, war heute zu Gast in NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.